ARD.
Und ich hatte so den Eindruck, dass ich zwar komplett müde war, aber immer eine Anspannung im Kopf hatte, genau, die einfach immer so nach oben sich in Panikattacken so, würde ich das jetzt für mich formulieren.
Ja, ist sehr, sehr schön formuliert, ne? Sehr schön formuliert. So berichten es viele, viele Patienten, diese innere Daueranspannung. Ne? Ich frage meine Patienten, manchmal fühlen sie sich, als ob sie permanent von der Prüfung wären.
Ah, ja, ja, ja.
Das ist eigentlich das Gefühl, wo die Menschen sagen, ja, genau.
Genau, ja.
Genau so ist es. Und das den ganzen Tag über.
Genau,
und in der Nacht auch noch.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie in meiner Funktion als Schirmherr dieser Stiftung. Wir haben wieder einen großartigen Gast heute, einen Kollegen, Stand-up-Comedian Maxi Stettenbauer. Herzlich willkommen, Maxi.
Hallo, danke für die Einladung.
Großartig, dass du dich bereit erklärst, da mit uns zu sprechen und Auskunft zu erteilen. Und wie immer, das wissen Sie, wenn Sie uns häufig hören, ist der Experte, der Vorstandsvorsitzende unserer Stiftung, Herr Professor Ulrich Hegerl.
Ja, grüß Gott und guten Tag an alle.
Und es ist etwas Neues für Sie. Ich weiß ja nicht, ob Sie uns vielleicht auf den zahlreichen Streaming-Diensten sehen können. Wir sitzen jetzt hier alle gemeinsam im Studio in Köln beim WDR in der Podcast-Zentrale. Normalerweise sind Sie zugeschaltet aus meistens Leipzig. Mhm. Jetzt sind wir hier und zum ersten Mal, nicht ganz zum ersten Mal, aber eine der wenigen Male und eine tolle Situation haben wir unseren heutigen Gast bei uns im Studio, Maxi Stettenbauer. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Herr Schmidt, hallo Herr Heger.
Thanks for having me.
Thanks for having me. Servus.
Ja. So eine Einstiegsfrage, die man auch immer draußen gehört. Wo kommst du gerade her?
Ich komme von zu Hause. Die langweiligste Antwort überhaupt.
Ja.
Ich bin zu Hause, bin aber gerade nur auf einem kurzen Tourstopp, weil ich komme gerade aus der Schweiz. Ich hatte einen Kurzauftritt in der Schweiz und bin dann...
In der Schweiz?
In der Schweiz.
Wo denn da?
Ja, Interlaken war das.
Oh, ein toller
Ort. Kleiner Ort da so, ja. Und ich wünschte, ich wäre da gewesen, um mir Immobilien anzugucken. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Ich habe da wirklich nur einen Kurzauftritt gemacht und bin jetzt hier.
Ist da noch was auf dem Markt?
Ja, man hat mich leider nicht ins Gebäude reingelassen. Deswegen kann ich da jetzt keine Insider-Informationen geben.
Ja.
Es sah aber alles sehr teuer aus.
Und ich glaube, das sind auch die Immobilien, wo sich Gäste, die aus dem Ausland interessiert sind, mit einem Hubschrauber an einem Tag mehrere Sachen aus der Luft zunächst mal
und
angucken.
Die ganz Reichen fliegen mit dem Paraglider ganz nah dran ans Objekt und gucken sich's an. Ja, also das ist eine surreale Erfahrung,
ja,
wirklich. Ja, total.
Aber wenn man dich jetzt so hört und erlebt, also momentan geht's dir gut.
Ja.
Ja,
ja, ja,
aktuell, wie lange sind die Phasen? Vielleicht stellst du dich selber kurz vor, für einige wenige, die dich nicht kennen, du bist Stand-Up-Comedian.
Richtig, ja.
Man kennt dich aus Sendungen wie Nightwash, wie dem Quatsch-Comedy-Club.
Mhm.
Seit über 20 Jahren im Geschäft, kann man das so sagen?
15.
Sowas?
Ja, doch.
15 ist das neue über 20.
Genau, also ich habe die Gesellenprüfung in der Unterhaltung hinter mir, könnte man jetzt sagen, ja.
Ja. Und du bist hier natürlich, weil du leider von Depressionen betroffen bist. Seit wann hast du damit zu tun?
Also in der Therapie habe ich das so weit aufgearbeitet. Ich würde sagen, seit meinem 16. Lebensjahr ist das so, weil ich hatte da ein traumatisches Erlebnis. Meine Schwester ist gestorben bei einem Autounfall. Und das hat mich quasi in so einen Schockzustand geworfen.
Ja.
Und hatte quasi seitdem immer so das Gefühl, dass ich so neben mir stehe. Also keinen wirklichen Kontakt zum Leben. Und mir ist das bis Mitte 20 nie wirklich so aufgefallen, bis mir ein Freund mal so erklärt hat, du gefällst mir irgendwie nicht. Ich habe ihm gerade von einer Reise erzählt, die ich nach San Francisco gemacht habe. Also und wenn man das jetzt mich so reden hört, Mensch, da ist ja was los, das ist ja super.
Interlaken, Frisco.
Ja, und bin da auch wirklich sehr beschenkt mit dem Beruf, den ich da machen darf. Und mein Kumpel, auch ein sehr enger Freund immer noch, der meinte halt zu mir, das gefällt mir nicht, wie du so drüber redest, weil du sagst das alles so freudlos und alles so egal. Und das ist mir so bis jetzt dann nie aufgefallen. Und dann bin ich in eine Therapie gegangen, also man guckt dann so rum und so und probiert dann auch ein paar Therapeuten aus. Und da fiel dann das erste Mal hochfunktionale Depression, also sprich, dass man quasi nach außen hin so funktioniert. Aber wenn ich da wirklich in der Zeit, wo ich das noch nicht wusste und wo ich auch noch kein Handling dafür hatte, Es ist wirklich diese chronische Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und auch Sinnlosigkeit, ja, die mich da ohne, da, man denkt immer, das hat mit einem selber zu tun, man denkt immer, das ist irgendwie Teil der Persönlichkeit, man sei einfach so, aber diese Draufsicht, ja, sagt so, nee, es gibt hier eine Symptomatik, die eine Krankheit ist, die man besprechen und wo man was machen kann.
Ja, wir haben ja, das wissen Sie, wenn Sie uns häufiger hören, vielen Dank auch an dieser Stelle schon mal für die vielen, vielen Reaktionen, die wir von außerhalb bekommen auf diesen Podcast. Ich selber bin immer wieder überrascht, wie viele Leute mich zum Beispiel darauf ansprechen und auf dem Bahnhof, wenn man eine Zeitung kauft oder man geht irgendwo in ein Wirtshaus an der Nordsee und so plötzlich kommen Leute und sagen übrigens vielen Dank für den Podcast. Ich weiß gar nicht teilweise, welcher Podcast gemeint ist, aber ist dieser. Und Professor Hegerl wird ja immer normalerweise im zweiten Teil des Podcasts eine Expertise abgeben oder das ein bisschen einordnen, was wir mit dem jeweiligen Gast hören. Aber Herr Hegerl, jederzeit natürlich, ich kann Sie ja nicht als Fachmann hier in Ihre eigenen Show sozusagen einladen. Ja? Aber wenn etwas gibt, wo Sie sagen, da steige ich vielleicht aktuell schon mal ein,
na, haben klar, wir hier. Wenn Sie einverstanden sind, gell, bitte, ja, wenn ich eine Frage habe. Gell?
Ja. Das heißt aber, dass das Warnsignal oder das wichtige aktuelle Wort, der Weckruf, kam von einem Freund.
Ja. Mir selber war das überhaupt nicht klar. Mein damaliges Lebensgefühl war chronische Gedrücktheit, sage ich jetzt mal. Und es war auch egal, was ich gemacht habe. Also auch egal, ob ich jetzt irgendwo auf Partys war oder, weil man ist ja als Comedian ja dann doch unter Leuten hier und da. Und ich empfand, ich würde es heute so formulieren, immer eine Distanz zum Leben. Da war immer so eine Brücke, über die ich einfach nicht rübergekommen bin. Und ich dachte halt einfach, ja, ich bin halt einfach komisch, ich bin kaputt, ich bin irgendwie. Ja. Und das war dann auch so, dass, ja, also, Das hat zu schlimmen Episoden dann auch geführt, so für mich natürlich. So, ne? Also, ja.
Und würdest du für dich sagen, in deiner eigenen Wahrnehmung, der Auslöser war schon der Tod deiner Schwester?
Das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis, weil ich, das hilft so viel, dass man da jemanden hat, der das für einen aufschlüsselt und mal darlegt. Und die Erläuterung ist so, dass ich da in eine Schutzreaktion gegangen ist. Ich weiß auch noch ganz genau, als ich das erfahren habe, das war wirklich so, als ob ich von einem LKW überfahren wurde. So, also wirklich eine komplette, als ob man so eine Schneekugel über mich gestülpt hätte und alles fühlte sich dumpf an. Und das wusste ich damals schon. Ich war 16, so nach 3-4 Tagen habe ich mir gedacht, eigentlich sollte ich jetzt heulen. Eigentlich sollte ich fix und fertig mit der Welt sein. Aber es war so ein Nichtgefühl, sage ich. Ne? Es war einfach irgendwie kein Kontakt, gar nichts. Und dann dachte ich mir einfach so, ja, dann bin ich halt so, dann bin ich halt anscheinend irgendwie so ein Psychopath oder ich bin irgendwie so ein Typ, der einfach nichts fühlt, wenn seine Schwester stirbt.
Ja.
Und das halt hat einfach so zu tiefen auch Selbsturteilen bei mir gefühlt, Selbstablehnung auch, weil auch wenn ich dann mal eine Freundin oder so hatte, heute Frau, und man geht irgendwie essen und man ist nicht da, man hat kein Gespräch, das ist ja heute für mich in meinem Erleben um 180 Grad anders. Also ich fühle anders, ich lebe anders. Und aber das war, wenn ich da an die Zeit zurückdenke, echt einfach, das war die Hölle für mich so. Und in der ich gelebt habe, an die ich mich gewöhnt habe und die ich auch so überhaupt gar nicht hinterfragt habe.
Wie schnell hast du dann einen Therapeuten gefunden?
Bis ich mal einen Termin gekriegt habe, so 1,5 Monate. Und bis ich wirklich jemanden gepasst habe, nochmal so 3-4 Monate.
Ja.
Weil ich habe so 4-5 ausprobiert. Und ich würde heute sagen, ich war, das lag auch ein bisschen an mir, dass ich da nicht so, weil ich auch einfach nicht so, ich war verschlossen, mir ist das nicht aufgefallen. Das habe immer sofort alles abgewehrt und Leute, ich weiß doch Bescheid und lasst mich doch in Ruhe und so. Hatte so Abwehrreaktionen einfach. Und ich würde sagen, so 4 Monate, 5 Monate, bis ich wirklich da eine gute Betreuung für mich hatte.
Aber ich meine, Herr Professor Hegerl, drei verschiedene Therapeuten in 4 Monaten, das ist ja heutzutage, wir hören ja hier teilweise von Wartezeiten bis zu einem Dreivierteljahr.
Ausnahmesituation, ja.
Ja. Na gut, Erstgespräche kriegt man früher, das geht relativ schnell, aber bis eine richtige Behandlung losgeht, das dauert immer noch viele Monate. Und bei einer schweren Erkrankung ist es eigentlich inakzeptabel. Ne?
Ja.
Aber haben Sie einmal dran gedacht, zu einem Facharzt zu gehen oder mit dem Hausarzt drüber zu reden?
Das war mir völlig unklar, dass das geht. Also ich habe das auch tatsächlich erst wesentlich später erfahren, dass der Hausarzt die erste Station sein kann.
Mhm.
Ja, kann, nicht, muss. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich heute Freunde, Kollegen auch, die die Klinik recht schnell aufsuchen, die, wenn sie mit meiner Symptomatik, wenn ich ihnen davon erzähle, die sagen, warum bist du nicht in die Klinik gegangen, was ist denn da los? Stand einfach nicht auf dem Plan, war mir nicht klar, die Aufklärung war nicht da. Ich weiß da heute viel mehr drüber und ich sage auch selber, dass man konkret Hilfe suchen sollte, wenn man da, bei mir war es wirklich eine chronische Freudlosigkeit und ich glaube, muss ich jetzt zum Fachmann blicken, so, dass wenn man sowas 2 Wochen hat, dass man da schon mal beim Hausarzt anklopfen kann und sagen kann, was da los ist.
In jedem Fall. Ne?
Ja, sind 2 Wochen wirklich schon eine Zeitspanne, wo man
misstrauisch werden sollte? Ist es eine Woche.
Ja.
Schon eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn man, es gibt Menschen, die ganz rasch tief reinrutschen in eine Depression. Und ich habe ein bisschen in ihre Podcasts gehört.
Ja.
Und sie sind ja dann auch richtig zusammengebrochen, haben sie ja geschildert. Das heißt, es ging einfach nicht mehr, nicht mehr weiter. Und wenn sowas passiert, muss man natürlich sofort sich Hilfe holen. Und die Anlaufstellen sind 3. 3 gibt es eigentlich, die jetzt eine leitlinienkonforme Behandlung anbieten können. Das sind die Fachärzte, das sind die Psychotherapeuten, also nicht alle Psychologen, sondern die psychologischen Psychotherapeuten und die Hausärzte. Mhm. Und da sollte man einfach hingehen und die Diagnose stellen lassen und eine Behandlung einleiten lassen.
Ja. Es war auch so
bei Aber um es nochmal zu erklären mit den 2 Wochen, weil formal, wenn man jetzt ganz formal eine Diagnose stellt, dann heißt es, dass mindestens 4 oder 5 Krankheitszeichen dauerhaft über 2 Wochen vorliegen müssen. So ist die offizielle Diagnose, aber das ist eigentlich nur ein bisschen Formalismus.
Mhm. Und was mich da immer auch ein bisschen vom Thema Klinik zurückschrecken hat lassen, war halt die Thematik Medikamente.
Ja.
Antidepressiva sehe ich heute auch ein Stück anders.
Nämlich?
Ja, ich habe einfach auch bei Freunden gesehen, dass es wirklich in der akuten Phase eine Stabilisierung führen kann, dass halt Leute einfach da besser geht. Mir persönlich, das ist so 8 Jahre her, da war das gesellschaftliche Klima ein anderes. Mhm. Ich bin ja da in eine Phase, auch mit meiner Entscheidung da öffentlich zu reden. Ich saß da an meiner Literatur, die ich geschrieben habe und dann hat Kurt Krömer das öffentlich gemacht.
Ja.
Und auf einmal hat sich da diese Wahrnehmung geändert. So, und auch seit ich da öffentlich gehe, bin ich da auch schlauer geworden und würde ich heute tatsächlich anders angehen. Ja.
Ich meine, das hören wir nahezu von jeder Gesprächspartnerin, jedem Gesprächspartner hier zunächst mal diese Angst vor medikamentöser Behandlung, weil man natürlich diese Klischees im Kopf hat, ich werde mit Psychopharmaka vollgepumpt und ruhig gestellt und alle sagen dasselbe. Ich, also der Betroffene, bin eigentlich sehr gut eingestellt worden. Das hat mir wahnsinnig geholfen, genauso wie ich hätte früher in eine Klinik gehen sollen. Also Herr Professor Hick, da hat sich vielleicht schon viel getan, was so ein Bewusstsein angeht, dass man das Klischee vergessen muss, was ja immer noch für viele so aus dem Film Einer flog übers Kuckucksnest geprägt ist.
Es ist eigentlich immer noch ein Bereich, der sehr, man kann fast sagen, stigmatisiert ist, die Pharmakotherapie. Und der Grund ist eigentlich relativ einfach. Der Grund ist, dass die Menschen, das hatten Sie sicherlich auch am Anfang, das Gefühl haben, die Depression ist eine Reaktion auf Belastungen, auf äußere Dinge.
Man macht was falsch.
Also wenn man glaubt, es ist die Überforderung im Beruf oder es ist der Partnerschaftskonflikt oder man sei selber ein schlechter Mensch, dann kommt man ja nicht drauf, deswegen Psychopharmaka zu nehmen. Ne? Und deswegen sind Leute, die immer sagen, das ist nur die böse Pharmaindustrie, die treffen immer auf offene Ohren. Aber sobald man angefangen hat und hat verstanden, dass es eine richtige Erkrankung ist, so wie Diabetes und viele andere Erkrankungen auch, dann kriegt man eine andere Haltung dazu. Und dann sieht man, das ist eben wie Insulin bei Diabetes eben oft eine sehr sinnvolle Behandlung. Und im Internet kann man auch sehr viel lesen, dass sie nicht gut wirken. Auch da könnte ich jetzt sehr viel erzählen. Das sind gute Medikamente, auch im Vergleich zu anderen Medikamenten in der Medizin. Und viele Menschen verlieren viel Zeit, bis sie erstmal sich entscheiden, das mal ausprobieren, ob es ihnen was bringt. Aber wenn man mit Psychotherapie gut fährt und vor allem auch bei leichteren Depressionen, dann muss man nicht unbedingt auch Medikamente nehmen.
Hast du denn Medikamente genommen?
Wir hatten uns die Option offen gehalten. Also das wurde immer wieder gesagt so. Und ich hätte es auch mal gemacht, so heute würde ich das sagen. Ja. Aber es war immer einfach dieses, oh, ich verändere mich. Vielleicht wirkt es sich auf meine Kreativität aus. Weil man ist ja, und da waren auf einmal so Sorgen, wo ich dann dachte so, nee, lieber nicht. Mhm. Ich kenne jetzt selber Kollegen, die weiter auf der Bühne stehen und einfach eine Zeit lang eingestellt waren, und das hat auch mir total geholfen, zu sehen, so, okay, du hast da mit dir so ein Stigma rumgetragen, so, ne? Und wenn ich jetzt nochmal da in der Situation wäre, hätte ich das Bewusstsein, was ich heute habe damals gemacht. Ich hätte es nicht so gemacht, wie ich es damals gemacht habe. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Aber ich hätte da nicht so Vorbehalte.
Aber du hast ja weitergearbeitet in der Zeit, ja?
Ja.
Wie hat es funktioniert?
Mal so, mal so. Also ich hatte Auftritte, wo man halt funktioniert. So, ne? Man hat ja dann auch so den Text und man hat ja seine Nummern und man hat so seine eingespielten Routinen und dann ruft man die so ab und dann macht man das. Und es fällt einem auch gar nicht auf, dass einen der Applaus gar nicht berührt. Ja, also dass einen das Lachen und der Kontakt, den man ja dann da hat. Also man muss ja sagen, was man will, wir machen jetzt hier keine Herz-OPs und wir sind keine Chirurgen so, aber die Menschen sind ja wirklich dankbar, wenn man ihnen eine gute Zeit macht. So, und wenn dann einer bei der Autogrammstunde steht und sagt, oh, ich hatte so eine schlechte Zeit und danke, ich hatte heute so eine gute Zeit und man selber steht so da, okay, ja, ne? Anteilnahmslos, also ist eigentlich lustig, ne, ist eigentlich so wie so ein Sketch-Charakter eigentlich. Natürlich. So, ja, aber mittlerweile heute ist das wirklich so, ich habe auch neulich, ich habe jetzt gerade einen Auftritt in Münster gehabt und da hat mir eine Dame einen kleinen Brief noch gegeben, weil sie sich, wollte mir ein paar nette Worte sagen, so, da ziehe ich jetzt richtig viel draus. Also das ist jetzt für mich wirklich, ich habe für mich jetzt nochmal einen anderen Sinn auch in meinem Job gefunden dadurch, ja. Und das würde ich sagen, das ist eine 180-Grad-Veränderung zu dem, wie es irgendwie in den Mitte 20ern war.
Ich finde, Sie haben sehr schön beschrieben, was der Fachausdruck Gefühle, Gefühllosigkeit meint. Ne? Das ist der Fachausdruck, dass man nicht mal negative Gefühle wahrnehmen kann, nämlich gar keine. Also man kann Trauer nicht empfinden. Sie konnten nicht weinen zum Beispiel. Bei schweren Depressionen berichten die Menschen manchmal, dass sie nicht mehr weinen können. Das ist auch ein typisches Zeichen der Depression. Und ich finde, es zeigt auch, dass es was anderes ist als eine Reaktion auf Belastungen, auf Verlusterlebnisse, auf zwischenmenschliche Konflikte. Auf Einsamkeit oder was auch immer, sondern es ist eine eigenständige Erkrankung, wo eben die Hirnfunktionen auch verändert sind.
Das ist auch so eine Sache, was für mich auch eine Erkenntnis war, dass das eine eigenständige Geschichte ist.
Ja.
Ja? Also, dass das nicht eine Sache ist so, weil eine Sache ist ja auch Scham und eine Sache ist ja auch Schuldgefühl, dass man irgendwie denkt so, Mensch, jetzt habe ich das und was habe ich gemacht oder so. Dass das eine Sache ist, die dich einfach aus dem Nichts befallen kann, so, also dass sich das wirklich an dich ranschleichen kann. Und einfach allein das Bewusstsein darüber hatte bei mir wirklich schon so einen Effekt, ah, okay, das ist eine eigenständige Sache, die man einfach kriegen kann und ich kann jetzt auch aufhören, mir dafür die Schuld zu geben. Aber ohne die Therapie und, also wenn die Therapie jetzt nicht so funktioniert hätte, ich früher oder später hätte ich den medikamentösen Weg machen müssen oder eine Tagesbetreuung oder sowas oder eine Klinik oder sowas, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt hier nicht so sagen, hey, das ist hier irgendwie easy oder so. Ich hatte da halt auch einfach auch ein bisschen Glück.
Und vielleicht nochmal zurück, wie ging es dir denn dann nach so einer Vorstellung? Also man kennt es ja, wenn man zum Beispiel erkältet ist oder so körperlich ein bisschen angeschlagen und man spielt zumindest für den Zeitraum, wo man spielt, ist es auch aufgrund des Adrenalins weg.
Ja.
Also man kann sich im Grunde so ein bisschen freispielen am Abend. Ja. Hast du das dann auch erlebt oder bist du hinterher in ein Loch gefallen?
Phasenweise hatte ich so Flow-Momente auf der Bühne, aber die waren dann, also dieses Loch danach kannte ich nicht, weil ich immer im Loch war. Also es gab da kein Loch, in das ich reinfallen konnte oder so. Aber für mich war das dann tatsächlich so, es ist die Anteilnahmslosigkeit. Und ich habe mir das in so eine Professionalität reingeredet. Ja. Dass ich sage, ich bin halt einfach so ein Profi, dem das einfach egal ist. Und ach, ich mache das einfach.
Show must go on,
genau. Und deswegen funktioniert ist jetzt der falsche Begriff, aber deswegen hinterfragt man das nicht, weil es so gut mit dieser professionellen Attitüde einhergeht.
Es ist ja auch ein schmaler Grat.
Total. Ja. Also es gibt ja einmal Grenzen ziehen und sagen, was ist Publikum, was bin ich, was ist mein Beruf, was ist mein Privatleben und einfach nichts. Also einfach wirklich, man empfindet nichts. Man empfindet auch gar nicht das Gefühl, eine Haltung dazu entwickeln. Ja. Man ist einfach krank.
Ja. Aber das ist natürlich jetzt, sagen wir, in unserem Beruf ist es insofern noch ein bisschen komplizierter, weil wenn ich jetzt Rechtsanwalt bin oder Arzt, dann ist ja diese Sache Show must go on zwar irgendwo vielleicht auch präsent, aber bei uns ist es ja auch in gewisser Weise so eine Auszeichnung. Du, dem ging Zombies. Wir haben den um 6 im Hotel angerufen, wir dachten, der sagt, und dann steht der um 7:30 da oben wie eine 1.
Genau.
Und hinterher, wir haben den aufgefangen, als der Vorhang zuging. Ja, der kippte um, der wusste gar nicht mehr, wo er war. Also das ist natürlich schon, und man ist ja auch trainiert drauf, Sachen zu überspielen. Ja.
Zu funktionieren, ja,
genau. Wann war denn deine letzte depressive Phase?
Meine letzte depressive Phase, wo ich sagen würde, da ging es nochmal, das war Corona tatsächlich. Also wirklich in der Zeit zu Hause sitzen, nicht wissen, ob man jemals wieder auf die Bühne kann. Da habe ich dann tatsächlich auch nochmal Therapie genommen. Das war auch die Zeit, wo ein Freund von mir, der Alla Frei, mit dem ich einen Podcast zusammen mache, wo der auch seinen Zusammenbruch hatte.
Auch psychisch, mit dem, oder?
Ja, auch psychisch. Der hat dann eine Klinik, also er hat erst eine Klinik genommen, die hat nicht funktioniert für ihn. Da ist er dann raus und der hat sich dann auch medikamentös einstellen lassen. Und also ich mache ja mit ihm jede Woche eine Folge, also es geht ihm gut. Ja, und habe da auch mit ihm da intensiv drüber gesprochen so. Und da habe ich mich auch wirklich gefreut, weil ich kenne das, wenn man da so wie so ein Auto im Schlamm festsitzt und man treibt und man kommt nicht vorwärts.
Das mit Corona, das hat, glaube ich, hochgeschätzt etwa 2 Millionen Menschen mit Depressionen negativ beeinflusst. Ne? Ja. Wir haben eine Befragung gemacht, eine repräsentative Bevölkerungsbefragung. Und die Mechanismen sind jetzt gar nicht die Angst vor der Ansteckung oder so, sondern das ist, dass man das Schlafverhalten ändert. Das heißt, man geht oft früher ins Bett, man hat Homeoffice, man legt sich tagsüber hin. Langer Schlaf kann Depressionen verstärken bei vielen Menschen. Und dann hat man den ganzen Tag zum Grübeln und grübelt sich da immer mehr rein. Und dann machen Leute weniger Sport. Und Sport ist unterstützend schon was hilfreich sein kann. Und da wurde ein immenses Leid ausgelöst durch die Maßnahmen gegen Corona. Also nicht Corona selber, sondern die Maßnahmen gegen Corona haben hier eben auch sehr viele negative Effekte gehabt. Das war bei Ihnen und bei Ihrem Freund offensichtlich genauso gewesen. Ja.
Vielleicht können wir das nochmal kurz einflechten, weil das ist ja auch ein Klassiker, den wir in jedem Podcast haben, das Thema Schlafentzug. Also weil Sie da auch immer wieder darauf hinweisen, ich sage es nicht, Sie sind der Experte, aber das Falscheste, was man machen kann, ist sozusagen die Seele baumeln lassen, ja?
Es ist bei jedem ein bisschen anders, aber bei sehr vielen ist es so, dass langer Schlaf eher die Erschöpfungsgefühl erhöht, weil nämlich im Organismus die wachheitsfördernden Mechanismen, also die innere Aufregung, nach oben geht. Und wenn man müde wird, wenn man Sport macht, wenn man Schlafentzug macht, dann bringt es dieses innere Aufgeregtheit, die Sie ja vorhin auch beschrieben haben, dass man permanent angespannt ist, bringt es wieder etwas runter. So kann man es jetzt ungefähr erklären. War jetzt vielleicht ein bisschen eine sehr kurze Erklärung, aber das ist ein Erklärungsmechanismus, warum erstaunlicherweise bei 60% der Menschen das Wachbleiben nachts zu einer abrupten Besserung führt und eine seit Monaten bestehende Erkrankung abklingt, das Frühstück wieder schmeckt, die Hoffnung kommt, wieder lächeln können. Sehr eindrücklich ist zu sehen, es wird in Kliniken angeboten, zu Hause ist es schwer, das alleine zu machen, schafft man gar nicht, vor allem nicht in der Depression ist es ganz schwer, aber in der Klinik ist es ein sehr eindrückliches Phänomen, wo viele zu ihrer großen Überraschung plötzlich rauskommen, allerdings leider nur bis zum nächsten Schlaf, wenn sie wieder schlafen, kommt die Depression zurück. Das ist ein sehr eindrückliches Erlebnis, also für Außenstehende und auch für den Betroffenen, und zeigt eben, dass wir mit der richtigen Erkrankung zu tun haben. Da ist ein Hirnmechanismus, der da irgendwie aus dem Gleichgewicht ist, den man nicht genau verstanden hat, der aus dem Gleichgewicht ist und der dazu führt, dass man in diesen Zustand reinrutscht und allein durch dieses Manöver auch mal wieder rauskommt.
Du hattest ja noch zusätzlich Panikattacken.
Ach, furchtbar. Ja, also
ist das ein Element der Depression oder trifft es unabhängig davon auf?
Es gibt unabhängig, es gibt Menschen, die haben nur Panikattacken, aber keine Depressionen. Also die kennen zum Beispiel diese Anhedonie, also diese Freudlosigkeit, Sinnlosigkeit, das kennen die nicht so. Aber sie haben immer wieder diese Panikattacken, was auch sehr quälend ist. Aber die können eben auch auftreten im Kontext von depressiven Krankheitsphasen, wo man einfach alles katastrophierend erlebt und das Gefühl hat, das Leben ist mehr oder weniger zu Ende. Selbst sowas wird erlebt. Darf ich mal eine Frage stellen in dem Zusammenhang, weil Sie ja beide sehr humorvolle Menschen sind und deswegen so eine Leichtigkeit hier ist, aber das Leid ist ja sehr, sehr tief. Ne?
Ja,
und ist es denn so, dass Sie auch finstere Gedanken hatten?
Ja. Es war auch wirklich so, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, so, wir hatten jetzt einen ganzen Trauerfall in der Comedy-Szene, so ein lieber Kollege Marcel Mann hat sich das Leben genommen und es gibt einen Teil von mir, der ihn versteht, warum man das tut.
In der Depression?
Ja. Warum man das tut. Ich möchte das nicht gutieren. Ich halte das nicht auf gar keinen Fall so. Aber es gab diese Phasen der Dunkelheit, wo man ganz klar sagt, warum eigentlich noch so. Und die Welt war für mich wirklich eine Gefahr und das führte zu so einer Agitiertheit, zu einer ganze Zeit. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich zwar komplett müde war, aber immer eine Anspannung im Kopf hatte, die einfach immer so nach oben sich in Panikattacken so, würde ich das jetzt für mich formulieren.
Ja, ist sehr, sehr schön formuliert, ne? Sehr schön formuliert. So berichten es viele, viele Patienten, diese innere Daueranspannung. Ne? Ich frage meine Patienten, manchmal fühlen sie sich, als ob sie permanent von der Prüfung wären.
Ah, ja, ja, ja.
Das ist eigentlich das Gefühl, wo die Menschen sagen, ja, genau.
Genau, ja.
Genau so ist es. Und das den ganzen Tag über.
Genau,
und in der Nacht auch noch. Ne? Deswegen hilft, dass man da runterkommt, wenn man sich müde macht, sozusagen. Ne? Indem man Sport macht oder die schlafen so. Ja. Erstaunlicherweise.
Ja, ne? Ja.
Mhm. Die Leute denken nicht zunächst, ich habe mich überfordert. Ne? Ich habe zu viel Stress und ich brauche Ruhe, ich brauche Schlaf, ich muss in Urlaub gehen. Aber das ist nichts, was in der Depression hilft, komischerweise. Ne? Also das ist keine Müdigkeit im Sinne von schläfrig, man schläft auch nicht leicht ein, sondern ist das Gegenteil. Das ist eine Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Mhm. Das ist was ganz anderes. Das ist nahezu das Gegenteil von Schläfrigkeit. Mhm.
Und es ist wirklich so, dass man diese Anspannung selber auch nicht sieht, würde ich noch mit einstreuen. Also man selber, wenn man jetzt nicht die Aufklärung hat oder das Bild, mir selber ist es nicht klar gewesen. So. Für mich war das immer ein Ergebnis von individuellen Entscheidungen und du hast dich halt blöd angestellt oder du managst das falsch oder du machst was verkehrt und so. Deswegen finde ich so dieses, ja, drüber reden, so sinnig, weil ich hätte das, wäre das anders angegangen. Ja? Also was mir zum Beispiel auch total geholfen hat, ist so versuchen, diese Gedanken so ein bisschen einzudämmen, wobei das ja eine Ebene drüber ist. Das ist ja nicht wirklich auf diesen Hirnmechanismus eingegangen, den Sie beschreiben, dass da wirklich im Gehirn chemisch was anderes abläuft. Würden Sie das so sagen? Oder?
Für mich sind es eigentlich zwei parallele Sichtweisen. Meine Patienten, wenn die mich fragen, ist Depression eine seelische oder eine körperliche Erkrankung, dann sage ich immer, das ist wie bei einer Medaille mit zwei Seiten. Wir können uns den Menschen als Ganzes anschauen. Was hat er erlebt? Was sagt er? Was tut er? Was sind die Erfahrungen, die sozialen Interaktionen? Und da erleben wir zum Beispiel, dass bestimmte belastende Dinge ein Trigger sein können, dass man wieder reinrutscht. Wir haben die ganzen Symptome und wir haben hier die Psychotherapie, mit der wir behandeln können. Aber immer gibt es auch die andere Seite der Medaille. Das ist das, was im Organismus passiert. Im Gehirn, aber auch in den Muskeln, im Herz, überall. Und hier gibt es eben auch Veränderungen, viele Veränderungen in der Depression, in den Botenstoffen, die man aber nicht im Detail verstanden hat bisher. Aber hier setzen eben die Medikamente an, die wirken, auch wenn der Mechanismus nicht im Detail verstanden ist. Dass sie wirken, ist in vielen Studien eindeutig belegt. Und das sind zwei Sichtweisen und die sind beide gültig. Und immer sind beide Sichtweisen da, wie eben auch die zwei Seiten einer Medaille. Das sind sich ergänzende Sichtweisen, also nicht entweder oder. Früher hat man unterschieden zwischen der endogenen Depression, wo der Körper sozusagen schuld ist, und dann die exogene Depression, wo die Lebensumstände schuld sind. Das macht man heute nicht mehr, ne, weil es sind eigentlich immer beide Seiten, die man anschauen muss.
Trat denn so eine Panikattacke plötzlich auf? Also du sitzt hinter der Bühne, es geht gleich los und auf einmal?
Nein.
Das die Angst, nicht, auf die Bühne zu gehen? Das hat's
nein, nein, nein. Es wäre ja besser gewesen, wenn das vor der Bühne, weil dann hätte ich einen klaren Trigger gehabt. Dann hätte ich ja gewusst, bei mir, ich saß in der Bahn und dachte, ich sterbe jetzt. Jetzt ist vorbei. Also wirklich so dieses Gefühl von impending doom, ja? Untergangsgefühle, Hals wurde eng und wie oft, also ich glaube, ich habe 5, 6 Mal den Krankenwagen mal gerufen, auch mal bei Fernsehaufzeichnungen schon, habe gesagt, ich kann jetzt nicht so und dann immer wieder, ja, ist nix und so und die Herzangst ist glaube ich auch so ein, weil mein Vater hat dann erzählt, so, ja, so ging es mir auch, als ich einen Herzinfarkt hatte, wo ich dachte, ja, das sind genau die Bilder, die ich brauche und das heißt so, der Kopf hängt sich dann da dran und spinnt dann daraus so Schutzmechanismen. Ja. Es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte das sein. Und du bist dann einfach in einer konstanten Selbstbeobachtung, so habe ich erlebt. Und jede Facette, jede Empfindsamkeit in deinem Körper, der traust du nicht mehr über den Weg. Ah, das könnte das sein, das könnte das sein und so. Und das war von diesem, sage ich mal, in sich gekehrten Blick, ja, was meine Panikattacken angeht, dass man nicht jedem Empfinden nachgehen muss, ja, das hat bei mir so 2 Jahre gedauert, bis ich da so Fortschritte für mich merken konnte und ich sagen kann so, ich steige heute mal wieder in den Flieger. bin geflogen in die Schweiz. So, ja. Also das ist für mich immer noch ein Thema. Ich habe immer noch
tatsächlich,
so, ja, immer noch so ein Thema, wo ich dachte, muss ich immer noch so diesen Ruck geben, so, nein, ich steige da jetzt ein.
Ja, ist es dann so in dem Fall konkret Flugangst?
Es ist Flugangst, ja. Eigentlich Absturzangst. Ja. Ne? Fliegen ist ja okay, aber es ist das Abstürzen. Es ist das Abstürzen, Herr Schmidt, was mich sorgt. Es ist wirklich so, ich verarbeite es dann, habe da auch im Programm Geschichten drüber und so. Aber heute würde ich sagen, so, ich steige da ein und fliege.
Ja.
Ja, aber es war Zeiten, wo ich, sagen wir mal, ich hatte Auftritt in Kleve.
Das ist in
Köln, genau,
ist wunderbar.
Von Köln, 1:20.
Große Kathedrale.
Ja, leider nicht vollbekommen. Und da bin ich dann hingefahren und musste auf dem Weg zu meiner Vorpremiere 3-mal anhalten, weil ich das Gefühl hatte, so, ich kann nicht. Aber ich bin halt immer wieder dann, weil ich die Bildung hatte in der Therapie, dass man sagt, weiterfahren, einen Schritt nach dem anderen. Und dann fahren sie halt nochmal 2-mal raus oder so.
Ja.
Aber bleiben sie da am Ball einfach so. Und ich habe das ja auch selber erlebt im Flieger, dass Leute sich Begleitpersonen mitnehmen. Also so Therapeuten, die mitfliegen und sagen, so, wir starten jetzt und wir machen das und so. Und da habe ich mal auch eine Frau, war ganz zufällig, so eine Begegnung, dass da eine Frau total aufgelöst war und oh, ich habe es geschafft und so. Und es ist dieses Erfolgserlebnis danach. Ja. Was einen dann halt dann bestärkt. Und
man muss es sagen, es ist sehr lustig. Ich saß mal im Flugzeug, als ein Kurs den Abschlussflug machte. Während Wochenende in Kiel. Und es ist wirklich lustig, weil es gibt schon Applaus, wenn sie es schaffen, ins Flugzeug reinzugehen.
Ja.
Dann kommen erste wieder Angstvorgänge, wenn die Maschine startet, obwohl die Geräusche genau erklärt werden, was das bedeutet und so weiter. Und also es ist sicher die Hölle, wenn es einen trifft, aber um es von außen zu sehen, hat es auch eine komische Seite. Ich könnte mir auch vorstellen, in unserer Branche, wenn es heißt, wen habt ihr diesmal in der Sendung, Maxi Stettenbauer, habt ihr schon den Notarztwagen angerufen?
Ja, weil
er lässt sich ja 2-mal pro Sendung einliefern.
Ja, ich habe das auch in den Verträgen drin mittlerweile. Aber es ist wirklich so, ich habe da beide Perspektiven drauf.
Ja.
Ich habe einmal diese Außenstehenden, weil man natürlich als Komiker denkt, okay, man ist ja immer auf Materialsuche so. Und was ich wirklich zu 100% sagen kann, ist, wenn man selber nicht drinsteckt, ist es wirklich fragwürdig, was da manchmal passiert. Ja. Aber wenn man drinsteckt, ist es die Hölle.
Das ist wirklich klar,
Also ich habe da auch Freunde, die dann zu mir sagen, es sind doch nur Gedanken. Und den würde ich am liebsten einfach einen Baum ins Gesicht werfen und sagen, warum blutest du? Ist doch nur Papier. Ja, also es ist so.
Das ist aber jetzt aus deinem Programm, gib es zu, oder?
Ich gebe es zu. Ja.
Aber sehr gut. Aber ist aber sehr, sehr gut, ja.
Bietet sich an, aber es war wirklich. Und ich könnte auch heute nicht so drüber reden, wie ich es jetzt gerade mache. Also das ist für mich auch eine neue Entwicklung.
Ja, aber da muss man auch zum Beispiel sagen, jemand, der da wirklich auch ein großes Tor aufgemacht hat, Thorsten Sträter, den wir auch hatten im Podcast und auch live zweimal aufgetreten, das hilft dann Leuten schon sehr, wenn so jemand man muss ja wahnsinnig lachen, wenn er das schildert.
Ja,
weil er eben da auch damit befasst ist und durchgegangen ist und so. Also wenn es jemand, so wie es seinem Beruf entspricht, schildert, kann das ja auch eine hilfreiche Komponente haben.
Da wird aber eine Sache, möchte ich da einstreuen, weil ich Thorsten auch ein bisschen kenne und auch in meinem Fall, es muss einem wirklich besser gehen.
Ja,
also es muss einem wirklich besser gehen, dass man das kann. Also auch die Entscheidung, das öffentlich zu thematisieren, ich wusste schon genug, dass ich sage, geht's mir denn wirklich besser?
Ja.
Also kann ich da als Ansprechpartner zur Verfügung stehen?
Ja,
oder bin ich selber noch davon betroffen.
Ja.
So, also hänge ich noch zu sehr drin. Ja. Das ist ganz entscheidend, damit man da das so machen kann, finde ich.
Du bist verheiratet, hast eine Tochter?
Ja, offiziell. Ja. Wie gesagt, ich komme aus der Schweiz. Nein. Also ich habe die beste Frau der Welt und das beste Kind der Welt habe ich.
Und wie gehen die damit um? Oder betrifft die, kriegen die das noch mit oder hast du erst geheiratet und bist Vater geworden? Nachdem du da schon, ich sage mal, eine Phase der Heilung
hinter dir hattest. Meine Frau, mit der ich jetzt schon seit fast über 10 Jahren zusammen bin, die hat weite Teile des Weges mitgemacht. Mhm. So. Und weil ja auch die Frage ist immer, was können denn Angehörige machen?
Ja.
Was können denn, ist ja mit einer der Fragen, die ich immer am meisten so bekomme. Also ich muss da sagen, man kann immer wieder sagen, dass man da ist, aber ab einem gewissen Punkt, wir sind an einem Punkt gekommen, wo meine Frau und auch, ich habe das auch verstanden, sagen kann, so irgendwo beginnt hier dein Bereich. Ja. Irgendwo beginnt hier deine Verantwortung. Wir haben das jetzt angeguckt, wir kennen die Symptomatik, wir wissen, was da los ist, aber ich sage es immer so, ich finde, man muss als Betroffener irgendwann in eine Verantwortlichkeit gebracht werden, also sprich, man muss erklärt bekommen, was es ist, was man machen kann, wo es ist und dann irgendwann muss man auch wirklich den Schritt dann machen. So. Und da muss man auch sich dem angehen, wie auch immer. Man muss ja sagen, ich war ja in einer Situation, wo ich selber ja was machen konnte. Ja? Mhm. Jetzt gibt es halt Symptomatiken, die so massiv sind, wo es überhaupt gar keine Frage mehr gibt, wo man die Klinik braucht, wo man medikamentöse Einstellung braucht und so. Und bei mir in der Therapie war immer so, wo ich mit dem Therapeuten zusammen immer war, so, wir haben immer noch das Gefühl, dass wir da selber was machen können, so auch beide, wo wir das Gefühl haben, so ja, das ist von der Symptomatik nicht zu spaßen, also das ist eigentlich schon nicht easy, aber wir versuchen es jetzt, gerade weil ich halt so starke Vorbehalte hatte,
ja.
So. Und deswegen irgendwo auch sagen, man kann als Partner eines Betroffenen oder Angehöriger immer wieder sagen, man ist da, aber es ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jemandem zu nahe trete, völlig okay, dass man auch auf sich selber schaut. Dass man sagt, dass man sich davon nicht allzu sehr anstecken lässt oder kaputt machen lässt. Leicht gesagt, ja, leicht gesagt. Aber ich finde, das ist okay, wenn man auch, wenn man mit jemand Betroffenen zusammenlebt oder den in der Familie, dass man auch mal nachmittags sagt, ich mache mir jetzt keine Gedanken drum, das ist jetzt gerade nicht auf meiner Priorität. Ja. Ich habe auch noch ein eigenes Leben, außer die Krankheit dieses Menschen, der mir wichtig ist. Also Abgrenzung finde ich in einem Rahmen völlig in Ordnung und notwendig, dass man auch helfen kann.
Herr Professor Hegel, haben wir auch jedes Mal eigentlich das Thema.
Mit den Angehörigen. Bei Ihnen ist es ja schon so, dass Ihre Frau sich auskennt. Ne? Das ist schon mal das Erste und Wichtigste, ne? Weil man dann das veränderte Verhalten nicht persönlich nimmt als ein sich gehen lassen oder Lieblosigkeit, sondern man kann es eben einordnen als ein Krankheitszeichen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und auch, dass die Angehörigen wissen, sie sind nicht schuld, auch wenn man gestritten hat. Ne? Und sie sind nicht verantwortlich für die Heilung. Das ist etwas, was Angehörige sehr entlasten kann und auch schlechtes Gewissen rausnimmt, was meistens keine gute Wirkung hat, weder auf den Erkrankten noch auf die Beziehung. Und das scheint bei Ihnen ja alles mehr oder weniger der Fall zu sein. Auch, dass man nicht den Erkrankten mit Samthandschuhen anfassen muss, das haben Sie ja gerade auch sehr schön formuliert. Das ist auch etwas, was man immer wieder auch sagen muss. Und wenn jemand tief drinsteckt, ist oft eine ganz wichtige Aufgabe der Angehörigen, den Weg in die Behandlung zu bahnen, also zu motivieren. Ich mache einen Termin aus, ich gehe mit dir hin, du brauchst Hilfe, ich kann das sehen, auch wenn du dir nichts davon versprichst, wir gehen trotzdem hin. Also da auf den Erkrankten einzuwirken, sich einfach nach den Leitlinien ganz offiziell behandeln zu lassen. Mhm. Und ganz generell, wenn man es kann, die Depression wie jede andere Erkrankung aufzufassen. Eine Blinddarmentzündung, ein Diabetes, ein Rheuma oder irgendwas anderes. Das ist die Haltung, die man eigentlich haben sollte, die richtige Haltung zu dieser Erkrankung Depression. Und dass man da auch die ganze Mystik und irgendwelche Geheimnisse, natürlich ist es auch eine merkwürdige Erkrankung, keine Frage, aber man muss es nicht übertreiben in diese Richtung, sondern es ist eine Erkrankung wie andere auch. Das lernt man eigentlich am besten, wenn man wie ich das Privileg hat, dass man halt viele, viele, viele Menschen gesehen hat, dann sieht man, wie das immer wieder das Gleiche ist, ne? Die Themen sind anders, aber das Prinzip, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Anspannung, Schlafstörungen, Schuldgefühle, das ist immer das Gleiche. Herr Schmidt, das können Sie, glaube ich, auch bestätigen, wie sehr sich das immer ähnelt, immer mit anderen Inhalten und anderen Lebensumständen, aber im Grunde ist das immer sehr, sehr ähnlich.
Es schildern alle zu 90% auch einen identischen Ablauf, ja. Was man sehr, sehr häufig halt hört, ist auch diese Angst, sich überhaupt in Behandlung zu begeben. Mhm. Und was auch alle sagen, es hat nichts zu tun mit einem Burnout oder mit einem Durchhänger oder schlecht drauf sein, sondern wenn es einen erwischt, ist Schicht im Schacht. Man schafft eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Und was wir auch immer wieder hören, ist, als ein stark strukturierter Tagesablauf dann in der Klinik vorgegeben wurde, hat es geholfen, egal wie banal der ist.
Ja, das wollte ich halt, das ist genau das Ding, weil ich halt dann auch angefangen habe, mir eine Struktur zu bauen. Ja. Weil ich war ja, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, ich habe nie in meinem Leben gearbeitet. Ja. Habe ich ja nicht.
Was bist du? Hast du studiert?
Ich habe nichts studiert.
Wirklich?
Ich habe einfach nur...
Du hast so einen Schulabschluss
in etwa. Ja, bayerische Mittelreife entspricht einem Abitur in Berlin. Ja,
so
und
ja,
habe ich halt gemacht. Ich habe ein Volontariat, also ich habe volontiert und so. Wo? Aber bei einem Fernsehsender Giga hieß der. Das
war
Videospielsender in Köln, Düsseldorf. Ja. Da habe ich volontiert, habe ich mein Tetris-Diplom gemacht und lief sehr gut. Aber da war nicht so wirklich dieses strukturierte Aufstehen und so weiter. Und mir ist es gerade wieder aufgefallen, ich habe hier in der Parkgarage am Dom geparkt und ich habe auf der Seite geparkt, wo null Auto stand. Es war alles frei und ich musste tatsächlich zweimal neu ansetzen, dass ich gerade drin stehe. Ja. Es ist tatsächlich schwieriger, gerade zu parken, wenn keine Autos daneben stehen.
Ja.
Was für mich wieder so eine Analogie war, so Struktur hilft echt, den Verstand zu beruhigen, weil man einfach sagt so, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das und du musst nicht im Kopf in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern du hast hier einfach, du bringst um 9 die Kleine in die Kita, dann hast du von 9:30 bis 10 hast du die Korrespondenz und dann hast du deine Schreibzeit und dann ab 15 Uhr holst du die Kleine wieder ab und so. Und das ist es, das hat bei mir wirklich enorm geholfen.
Jetzt schaue ich, Entschuldigung.
Das ist auch ein Teil der Psychotherapie. Ich weiß nicht ganz genau, was bei Ihnen das Thema ist, aber dass man einen Wochenplan macht, wo man sagt, in der Stunde mache ich das, da mache ich mal gar nichts, da mache ich Sport, da räume ich die Küche auf oder was auch immer. Das ist ein Bestandteil der Psychotherapie, dass man einfach eine Struktur hat und damit auch ein bisschen mehr im Jetzt lebt. Ne?
Ja.
Denn wie Sie
gerade
gesagt haben, das ist ja immer das Vergangene, Schuld, das einen quält oder Sorgen, was die Zukunft angeht. Ne? Und wenn man das nicht nur in Sorgen und Schuldgefühlen sich bewegt, sondern einfach die Dinge, die jetzt so anstehen, macht und mehr in der Gegenwart lebt, wenn man so schön sagt, dann ist das oft ganz hilfreich in der Depression. Gibt es ja auch neue Behandlungsansätze, so achtsamkeitsbasierte Ansätze, die ja auch dieses im Jetzt-Leben, im Hier und Jetzt ja auch sehr betonen.
Jetzt haben wir heute, glaube ich, schon viel im Gespräch geklärt, dadurch, dass Sie mit am Tisch sitzen. Aber trotzdem habe ich noch eine Sache. Und du hast es ja ganz zu Anfang gesagt, wie war die spezielle Definition der Depression, die du hattest?
Das Wort hochfunktionale Depression.
Also Herr Professor Heger scheint verschiedene Depressionsformen zu
geben. Ja, das ist jetzt nicht eine eigenständige Form, aber es gibt einfach viele Menschen in der Depression, die halt mit viel Energie und mit letzter Kraft die Fassade hochhalten können und auch ihre Dinge auch noch erledigen können. Da muss man nicht unbedingt einen eigenen Namen dafür geben. Mhm. Aber was bei Ihnen zu überlegen wäre, weil Sie sagen, es ging schon mit 16 los und war eher so permanent vorhanden. Es gibt ja die Diagnose Dysthymie. Dysthymie ist auch eine Depressionsform, die im frühen Jugendalter beginnt und eben anhaltend ist. Mindestens 2 Jahre, sonst sind die Kriterien der Diagnose nicht gegeben, aber die nie so schwer sind wie eine richtige depressive Episode. Und wenn man beides hat, und Sie haben sicherlich auch richtige schwere Episoden gehabt, die haben Sie ja sehr eindrücklich geschildert, dann spricht man auch von Double Depression, also eine doppelte Form der Depression. Vielleicht darf ich Sie mal fragen, würden Sie sagen, dass die Depression eigentlich ganz weg ist?
Also die würde ich nicht sagen.
Die Episode ist weg. Ne?
Die Episode ist weg, genau. Die chronische Situation ist weg, aber ich würde nicht sagen, dass sie komplett weg ist. Das würde ich nicht sagen. Ich finde das auch immer interessant, wenn Leute sagen, ich bin geheilt.
Ja.
So, das ist eine Sache, die ich nicht. Ich glaube, es geht einem besser, aber selber würde ich jetzt nicht sagen, nein.
Darf ich fragen, was würden Sie sagen, warum merken Sie, dass es nicht ganz weg ist?
Da ist immer noch so ein, sage ich mal, grundiertes Gefühl, sage ich mal, von Instabilität, von als ob da so jemand im Nacken sitzt und dass immer noch was Schlimmes passieren könnte. So, das Gefühl kenne ich sehr gut, ja.
Aber Sie können schlafen, der Appetit ist okay.
Ja.
Genau, da ist ja halt die Frage, sind es noch Reste der Depression?
Ja.
Und wenn es der Fall wäre, würde ich jetzt jemanden, ich kann Sie jetzt nicht beraten persönlich, weil ich Sie nicht untersucht habe und auch nicht wirklich kenne, dann würde ich schon versuchen, es ganz wegzukriegen. Gerade diese chronische Form, die nicht so schwer ist, aber anhaltend und wo man schon meint, es ist Teil meiner Persönlichkeit, die sprechen erstaunlicherweise gut auf Medikamente an, besser als auf Psychotherapie. Gibt es Meta-Analysen, die das gezeigt haben. Und das ist etwas, was man probieren kann. Wenn man die Medikamente gut verträgt und viele vertragen sie gut und diese noch vorhandene depressive Schicht ist auch weg und man fühlt sich dann noch freier, dann ist das etwas, was die Lebensqualität schon sehr verbessern kann. Kann ich Ihnen das nicht raten. Ne? Das erlaube ich mir jetzt nicht, aber das ist etwas, was ich jemandem in so einem Fall raten würde, das mal mit dem behandelnden Arzt zu besprechen. Das ist bei der Double Depression zum Beispiel etwas, was man machen würde. Ne?
Mir ist gerade aufgefallen, Herr Professor Hegel, dass ich Sie gar nicht so richtig vorgestellt habe am Anfang, weil ich davon ausgegangen bin, dass Sie sowieso jeder und jede kennt, jetzt aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit mit der Stiftung. Ich sage es nochmal, Professor Hegel ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, verfügt natürlich über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen und hat eine Professur an der Klinik für Psychiatrie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Das ist der aktuelle Stand. Ja, denn ich bin davon ausgegangen, also ja, durch die Stiftung und den Podcast und so, man kennt sich, man hilft sich, wie es in Köln heißt. Wir haben ja immer auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer und eine Frage, die häufig kommt, kommen meine Gefühle wie Liebe, wie Freude zurück?
Das, glaube ich, können Sie fast besser beantworten
wie ich. Also ich würde sagen, also ich sage ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man so Fortschritte macht, man merkt, die Bandbreite kommt wieder so zurück. Ja, also man merkt so, man hat nicht nur Liebe und Freude, sondern man ist auch mal wieder wirklich einfach traurig. Ja. Einfach ganz normal traurig, man trauert und man hat auch nicht mehr so, man verurteilt sich auch nicht dafür, sondern man ist dann einfach traurig, wenn was Blödes passiert. Man freut sich, wenn man immer, ich sitze im Auto, denke mir, ach, das sieht ja nett aus, wenn man hier gerade so lang fährt oder so. Das kann ich auf jeden Fall bejahen, ja.
Und die Frage, kann ich trotz Depression zur Arbeit?
Hängt von der Arbeit ab und von der Depressionsschwere. Sehr viele machen das und erleben das auch als hilfreich, weil es eben eine Struktur gibt, der Tag, und man nicht eben grübelnd auf dem Bett liegt zu Hause. Und wenn das möglich ist, in jedem Fall versuchen, im Arbeitsrhythmus zu bleiben. Das würde ich in den meisten Fällen empfehlen. Und ich berichte auch immer von einer Patientin, die das besonders eindrücklich geschildert hat. Die hat ein gutes Vertrauensverhältnis mit dem Arbeitgeber, mit den Kollegen. Und die haben halt gesagt, wir kennen dich oder sie. Und die war ja eine Leistungsträgerin, eine beliebte Person, wie ja viele Menschen mit Depressionen. Und die haben gesagt, du kannst weiter zu uns in die Arbeit kommen, aber das Pensum ist um 70% reduziert. Mhm. Und die war ewig dankbar für diese Möglichkeit, dass sie da dieses Geländer sozusagen hatte der Arbeit. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn man eine schwere Depression hat, geht das einfach nicht mehr. Und dann soll man es auch nicht erzwingen. Da muss man einfach wissen, dass Menschen mit schweren Depressionen die einfachsten Dinge einfach nicht mehr schaffen. Mhm. Und auch Dinge, die man in Räten wie Sport machen oder vielleicht nicht zu früh ins Bett gehen, auch das schafft man dann einfach nicht mehr in einer schweren Depression. Und es ist dann kein Grund, sich Vorwürfe zu machen deswegen. Das ist einfach eine schwere Erkrankung, eine Depression. Also das hängt sehr vom Einzelfall ab, von der Schwere und auch natürlich, wenn ich jetzt eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit habe, wo ich mich permanent gut konzentrieren muss, dann ist es etwas, was man in der Depression auch nicht gut kann. Mhm. Weil die Gedanken kreisen um andere Dinge und es fällt einem sehr schwer, fokussiert zu bleiben.
Ja. Ja, dann ist mein Eindruck, dass wir doch am Ende einer sehr interessanten und, wie ich sagen würde, hilfreichen Stunde sind. Haben wir was Zentrales vergessen? Sowas wie ein Schlusswort?
Ich finde, Sie haben auch sehr schön erzählt, dieses Gefühl, wie es hinter so einer Milchglasscheibe zu sein, wie die Patienten sagen. Also dieses, dass die Dinge eigentlich ansprechen, die erreichen einen einfach irgendwie nicht. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich ist das beste Begriff dafür, das ist das Fehlen von Liebe. Ne? Mhm. Dieses Gefühl, mit den Dingen verbunden zu sein, das ist weg. Ne? Und die Leute kommen sich einsam vor im Kreise der Familie.
Ja.
Und das ist auch typisch. Ne? Also es ist nicht die Einsamkeit, die Depressionen häufig verursacht, denn ältere Menschen, die häufiger einfach sind, haben auch nicht häufiger Depressionen als Jüngere. Das ist gar nicht so sehr der Punkt. Interessanterweise übrigens haben ältere Menschen viel weniger Sozialkontakte, fühlen sich aber weniger einsam als jüngere Menschen. Mhm. Na, interessant, ne? Das ist auch ein bisschen die Erwartungshaltung und anderes mehr. Also man kann auch einsam glücklich leben, aber das Gefühl der Einsamkeit ist natürlich quälend. Ne? Und das ist eingebaut in die Depression, dass man isoliert ist von allem.
Das ist auch wirklich für mich aus meiner Geschichte der, also wenn ich jetzt sagen müsste, was hat am meisten wirklich Effekte gebracht, das waren so zwei Sachen. Einmal, dass das ein eigenständiges Ding ist, dass das keine Reaktion auf eine Persönlichkeit oder auf ein Leben ist oder so, Lebensentscheidungen oder so. Und
dass als ich wieder so in Ansätzen Verbundenheit spüren konnte.
Verbundenheit.
So, ja, dass man wirklich wieder so einfach mit jemandem zusammen sein kann, reden kann und auch wirklich hört, was der andere gerade einem mitteilen möchte. So, weil man der eigene Film, den man ständig da hat, der fällt einem ja nicht auf. Man denkt einfach so, ja, du bist halt langweilig. Ne? Aber wenn man da mal rausgeht und so und einfach spürt, so was man eigentlich verloren hat, ja, dadurch, dass das bei mir recht früh angefangen hat, war das halt mein Normal. Aber ich merke jetzt einfach immer nach wie vor immer noch Lernprozesse, dass das wirklich so mit das Gefühl der Verbundenheit und dass man Teil eines größeren Ganzen ist, wirklich für mich die größte Veränderung gebracht hat.
Wenn man sieht, wie viele Comedians,
ja,
also eigentlich sehr humorvolle Menschen, Depressionen haben, die Frage taucht ja auf. Ne?
Ja.
Da würde ich erst zunächst mal überlegen, stimmt es wirklich?
Ja.
Weil Depression ja überall häufig ist. Ne?
Ja. Mhm.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass dahinter auch ein bisschen steckt, dass Menschen mit Depressionen häufig sehr liebenswürdige Menschen sind, die anderen Freude machen wollen, die auch für andere oft da sind. Und das sind ja eigentlich Comedians. Ne? Mhm. Sie wollen ja, dass andere ja Freude haben, vielleicht auch mit einem freudig verbunden sind durch den Humor und vielleicht auch über diesen Weg in diesen Beruf gekommen sind und deswegen vielleicht eine Veranlagung haben, die man relativ häufig bei Menschen mit Depressionen findet, dass sie eher sehr prosozial und auch zu anderen hingewendet sind und die zum den Freude bereiten wollen. Ne? Könnte sein, dass da ein kleiner Mechanismus auch eine Rolle spielt. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können.
Doch, also es ist wirklich so, dass einer der zentralsten Punkte für mich bei dem Beruf sind, dass man einfach Schmerz vermeiden möchte bei den Leuten. Also nicht Schmerz vermeiden, ist jetzt ein bisschen anders gesagt, aber man weiß halt selber, wie schwierig und scheiße es sich anfühlt und wie hoffnungslos. Und wenn man dann durch das Lachen anderen Menschen da hilft, ja, nicht heilt, hilft, empfinde ich das als eine sehr sinnige Arbeit, dass man wirklich einfach von Dorf zu Dorf tuckert und dann da, weil man, aber heute ist es so, vorher hätte ich gesagt, ich mache denen eine gute Zeit.
Ja.
Heute sage ich, ich kriege von denen genauso viel zurück.
Okay.
Also ich kriege da genauso viel, ich gebe den Leuten was, aber das Publikum gibt mir auch total viel. Und das konnte ich vorher überhaupt nicht formulieren für mich. Das war, ich dachte, Dienstleister, gehst da hin, lieferst ab, gehst wieder nach Hause. Und heute ist das eine viel, ja, ich würde sagen, ich habe auch schon eine innigere Beziehung zum Publikum, wenn ich auf der Bühne bin. So für mich. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren oder so, aber das hat dann schon auch eine gute Wirkung.
Aber man will doch hinterher seine Ruhe vor dem Publikum, oder? Das ist ja auch gesund.
Ich gehe immer zur Autogrammstunde. Ich stelle mich immer noch hin, ja, ja, und schreibe dann so.
Das machen Sie ja auch.
Na, da sollte ich mal an mir arbeiten. Aber ich gehe nicht zu einer Autogrammstunde, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich verkaufe auch keine Bücher von
mir. Ich mache es auch nicht. Nee, es gibt ja auch Leute, die gehen in der Pause raus.
Ja, ich weiß, ja.
Das finde ich krass.
Also man entkommt den Selfies nicht. Naja, Herr Professor Hegel, Sie gehen jetzt von der Veranstaltung, von der Stiftung aus, wenn wir bisher waren wir im Gewandhaus, jetzt sind wir in der alten Oberfrankfurt. Das ist was anderes, weil da bin ich ja im Grunde im Dienst in der Stiftung.
Ja.
Okay. Da kommen ja Leute und sagen zu mir, wenn ich nicht das hier wäre, hätte ich gar nichts mehr zu lachen. Denn man glaubt es nicht, aber auf diesen Kongressen wird unglaublich viel gelacht. Also die Vorträge sind natürlich seriös.
Patientenkongress,
denke ich mal.
Ja, den Patientenkongress. Weil das Stigma weg ist, glaube ich.
Ja, und weil es ja auch klar ist, also wir wissen ja, dass eine Krankheit ist und dass es euch schlecht geht. Also wir müssen jetzt hier nicht noch mit einer Trauerstimme zusätzlich auf die Tube drücken. Ja? Aber jetzt bei einer normalen Vorstellung ist es dann hinterher, läuft man doch sehr dann auch in so eine Meinungsintensität rein, wo man nochmal hört vom Publikum, was so generell die Weltlage ist.
Also,
es kann zäh werden.
Ja, also ich sag mal so, wenn man dann noch so, es sind dann oft die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann bis ganz zum Schluss warten bei der Autogrammstunde, die sich so warten, bis die Schlange weg sind und die dann auch noch einen Auftritt haben wollen.
Ja,
die wollen dann auch nochmal.
Ja.
Und da hat man dann auch schon ab und zu Referate so.
Ja.
Ich habe da mit meinem Techniker, habe ich da immer eine Absprache, du pass auf, wenn die länger als 2 Minuten reden, sag, wir müssen abbauen oder die Hütte brennt ab oder irgendwie sowas.
Genau.
Dann zieh mich bitte raus.
Ja.
Also das, wie gesagt, aber das ist nicht irgendwie keine Angst vor Menschen, sondern einfach nur so, ich hätte gern meinen Bereich irgendwann wieder.
Ja. Ja. Diese Referate sind toll.
Ja,
da höre ich zum Beispiel jetzt in Kombination mit unserem Podcast, Herr Schmidt, ich finde toll, dass Sie das für die Stiftung Depressionshilfe machen. Hoher Respekt. Aber warum Traumschiff? Ja, also es wird gleich mit so einer moralischen Forderung.
Man will auch eine Note geben.
Ja. Das habe ich, aber da sage ich dann nichts, weil vielleicht ist er ein Betroffener und ich trigger den mit irgendwas. Aber kann ja auch sein, dass er was bei mir triggert mit Traumschiff, ja. Und ich sage, keine Ahnung was, ich sehe gerne ferne Länder. Nee, in meinem Eindruck war das heute eine sehr informative, kann man sagen, Sendung. Ja. Also für mich ist es immer noch eine Sendung. Ich weiß gar nicht, was im Podcast oder
was mich persönlich gefreut hat, ist, dass wir es als Videopodcast machen konnten,
ja.
Dass wir da zusammen.
Das ist neu.
Ja,
das
ich finde das super. Ich finde das total gut.
Das geht natürlich nur, wenn der Gast hier ist, denn sonst bin ich allein zu sehen. Wäre auch okay. aber so ist es natürlich. So ist es wesentlich lebendiger.
Ja, stimmt. Ja.
Es ist fast wie Mioska, aber mit Ergebnis.
Ja.
Ja? Und also wir sollten das mal überlegen. Der Aufwand ist natürlich für Sie. Der Aufwand ist für Sie. Ich komme ja überall hin. Ich habe ja nichts zu tun. Ja?
Nee, ich fand es auch viel lebendiger.
Das ist toll und die Bilder sind gut. Ich habe das ja immer mit einem Auge.
Ich habe das gar nicht.
Ja.
Ah, nee,
du hast das toll gesehen. Ihr seid in der Zweier, wie man so sagt.
Ah, ja, ist klar, super. Ja. Aber Sie sind allein im Bild, oder? Du bist allein im Bild.
Nee, ich habe ja oben auch die Dreier.
Du hast die alleine.
Ja, das ist ja das Wichtigste.
Nee.
Das ist das Wichtigste. Aber da habe ich ja auch genügend Zwischenschnitte von früher auf YouTube. Aber es war... Für mich war es nochmal sehr, sehr, sehr informativ und auch allein, dass sich jemand, der so eloquent ist wie du, nochmal geäußert hat und auch den Mut hat, das nochmal zu schildern. Das weiß ich eigentlich mal mittlerweile aus Erfahrung. Es wird wieder viele Leute geben, die sagen, daraufhin habe ich mich doch auch entschlossen, entweder mal meinem Partner zu sagen, lass dich mal checken oder selber den Schritt zu gehen, in Behandlung zu gehen.
Genau,
oder,
genau.
Herr Professor Segel?
Ja. Auch bei jungen Männern sehe ich das auch, weil ich habe ja dann auch so Leute in meinem Alter auch mal da.
Ja.
Und so jüngere Männer, die haben da oft keinen Zugang und suchen dann da einfach jemanden. Die fragen mich dann.
Ja.
Die fragen mich, soll ich in Therapie gehen? Und dann sage ich, das ist eine Antwort, die kannst du nur selber dir geben. Aber ich befürworte es eigentlich.
Ja.
So, ja, und finde es auch richtig.
Also dann sage ich vielen Dank. Maxi Stettenbauer, wer dich live sehen will, auf deiner Homepage ist das alles.
Ja, ist auf meiner Homepage.
Ja. Es bringt jetzt nichts konkret auf Daten hinzuweisen, weil man kann das ja jahrelang jetzt sich anhören und dann geht man hin, ist auch enttäuscht.
Ja, man kann
Schuldgefühle bei
November
uns.
2037, so, das ist jetzt egal, aber hat mich sehr gefreut, die Einladung, hat mich sehr geehrt gefühlt.
Nee, wir haben es, also wirklich, wir schätzen das sehr, dass jemand wie du sich dazu äußert, denn man geht ja auch ein bisschen aus der Deckung und gibt ja auch in gewisser Weise ein bisschen Patientenschutz auf, ne?
Total. Also und es war auch wirklich, es ist immer wieder, auch heute ist es halt echt immer noch so, ich habe nicht direkt zugesagt, sondern ich brauche echt immer noch ein paar Tage, wo ich für mich, gehe ich jetzt hin?
Ja.
So, weil wenn man dann hier ist, ist es halt all in einfach.
Ja,
so,
klar.
Ist halt so. Ja. Klar, man ist Profi und man hat dann so, man ist ja eine Mediensau auch ein bisschen.
Ja, man wird auch verleitet.
So, klar. Aber es ist echt auch heute noch so, das macht man nicht einfach nur so cool weg, sondern es ist wirklich, man hat da schon Skin in the Game, wie man auf Englisch sagt, weil es ist auch wirklich ein Lebensthema für mich.
Dann sage ich vielen Dank.
Ja, ich danke. Vielen
Maxi
Dank.
Maxi Stettbauer, Herr Professor Hegel.
Auf meiner Seite,
gell? Vielen Dank.
Sehr, sehr nett von Ihnen.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, Ihnen fürs Zuhören. Sie können uns überall dort hören, wo man Podcasts hören kann und natürlich in der ARD Audiothek. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und wo man uns sehen kann, weiß ich nicht, aber es kann sich ja nur um internationale Netzwerke oder Streamingdienste handeln.
Ich habe gehört, der Herr Musk hat die Rechte gekauft.
Ja, Elon.
Ja, Elon. Ja,
fight. Und
das war Trump.
Ja, genau. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, wenn es wieder heißt Raus aus der Depression, unser Podcast von NDR Info in Kombination mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt, danke für Ihr Interesse und alles Gute bei anderer Gelegenheit.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich anders essen. Davon sind die NDR-Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann.
Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
Die NDR-Ernährungsdocs, das erfolgreiche Fernsehformat, gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten.
Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich.
Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war. Das gilt nicht mehr, das ist total überholt.
Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Und wenn wir eben bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel, dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD-Audiothek.